Vielen Dank, liebe Babs, vielen Dank, liebe Chapel Family. Wow, schön euch zu sehen. Es ist für mich immer eine Freude, hier bei euch sein zu dürfen. Wisst ihr, ich darf ein bisschen unterwegs sein und darf ein bisschen Gemeinden kennenlernen und ich finde es immer so cool, dass ihr hier so eine ermutigende Kultur habt. Ich liebe es hier zu sein, weil ich gehe immer ermutigt raus. Ich kann nicht für euch alle garantieren nachher, ob ihr das Gleiche von mir behaupten könnt, aber ich gehe hier auf jeden Fall ermutigt raus. Das ist so ein Segen, wirklich. Und deswegen heute Morgen, wisst ihr, so eine halbe Stunde bevor der Gottesdienst losging, habe ich eine WhatsApp bekommen von eurem super genialen Pastor Gabriel. Und da stand drin, ich muss es eigentlich nochmal hier hochholen, mit diesem Ausblick segne ich dich für deinen heutigen Dienst, Smiley, du bist ein Überwinder in Christus. Und er hat ein Bild mit hingeschickt und ich dachte schon wieder, was für ein krasser Ermutiger. Und ich öffne das Bild und zu meiner Enttäuschung muss ich feststellen, war es ein Screenshot der aktuellen Bundesliga-Tabelle. Wenn der nicht frech ist. Also, das geht raus an Gabriel, das mit dem Fußballgeschmack, da brauchst du noch Erlösung, mein Freund. Der Wahnsinn. Aber der Rest von euch ist absolut genial im Ermutigen. Und ich hoffe, ihr habt was mitzunehmen heute. Genau, der Herr hat mir echt ein Thema für euch aufs Herz gelegt. Und bin gespannt, da mit euch einzusteigen. Ihr könnt hinter mir schon die erste Folie sehen. Wer sich erinnert, ich glaube, das war tatsächlich bei dem ersten Refill, wo ich dabei sein durfte. Da habe ich ja auch so was Ähnliches wie ein Verkehrszeichen gezeigt. Das war so ein Symbol aus dem Armaturenbrett, ich weiß nicht, ob ihr euch da noch dran erinnern könnt. Das war diese Reifendruckkontrollanzeige, dieses wunderschöne lange deutsche Wort. Und ich liebe solche Sachen und deswegen habe ich heute was anderes für euch mitgebracht. Ein anderes Verkehrsschild. Wer weiß, was das ist? Wofür warnt dieses Schild? Keine Fangfrage. Scharfe Kurve. Come on. Achtung, scharfe Kurve. Das ist unser Thema. Nach links. Das ist heute unser Thema. Achtung, scharfe Kurve. Jetzt haben wir schon das Jahr 2023 und vielleicht geht es einigen von euch ähnlich. Ganz, ganz, ganz viele Menschen haben am Anfang von einem Jahr, also so Silvester, Neujahr rum, diese Tradition mit den Neujahrsvorsätzen. Kennt ihr das? Ja, viele von euch werden das auch haben, werden das praktizieren. Und ich habe euch mal mitgebracht, was die statistisch häufigsten Neujahrsvorsätze sind, okay? Die allermeisten Menschen entscheiden sich für eins der folgenden Themen. Mehr sparen, abnehmen, Sport machen. Oh, so weit sind wir noch gar nicht, aber auch genial. Mit dem Rauchen aufhören, Vegetarier werden. Oh. Für mich lieber der nächste Punkt, eine gesunde Ernährung. Weniger Zeit auf Social Media verbringen, Tim, vielleicht wäre das, ja. Genau, ich habe euch hier ein paar lustige Sachen mitgebracht, wir können das erst schon mal einblenden hier, genau. Mein Ziel für 2020 ist es, die Ziele von 2019 zu erreichen, die ich mir 2018 gesetzt habe, weil ich mir 2017 vorgenommen habe, das zu erledigen, was ich 2016 geplant hatte, weil ich es 2015 nicht geschafft habe, die Ziele von 2014 umzusetzen. Wisst ihr, das ist die Realität. Statistisch gesehen halten die meisten Menschen ihre Neujahrsvorsätze nur sehr, sehr kurz. Circa 25% der Neujahrsvorsätze sind nach einem Monat bereits gebrochen. Weitere 50% sind nach 2 Monaten gebrochen. Das heißt, nur circa ein Viertel der Neujahrsvorsätze halten über 2 Monate hinaus, über den Februar hinaus. Wir sind jetzt schon im April, Leute. Wer hält momentan noch seinen Neujahrsvorsatz? Come on. 2, 3, 4 Personen. Okay, sehr gut. Wir haben noch ein paar Sachen dabei. Komm, machen wir die nächste Folie. Ich möchte mich zum Fitness anmelden. Vorsatz zum Jahreswechsel? Ja. Wir haben da einen Eintageskurs mit 4 Selfies im Angebot. Ne? Das ist die Realität. Die Tatsache ist, die meisten Neujahrsvorsätze funktionieren nicht. Ja? Aber trotzdem sind sie in unserer Gesellschaft verankert, weil es eine ganze Industrie gibt, die die Neujahrsvorsätze gut findet. Ja? Es gibt keine Zeit im Jahr, wo so viele Diät- und Kochbücher verkauft werden, wie zum Beispiel um den Neujahrswechsel herum. Ja? die verkaufen sich ganz genial zu diesem Zeitpunkt, weil da alle Leute sagen, jetzt fange ich mal mit dem gesunden Kochen an oder wie auch immer. Aber sie funktionieren häufig nicht. Keine finanzielle Verpflichtung, sagt man, läuft so lange wie die nicht in Anspruch genommene Mitgliedschaft im Fitnessstudio. Ja, läuft länger als jeder Baukredit. Komm, einen noch, oder? Komm, einen noch. Mein Neujahrsvorsatz, endlich beim Fitnessstudio abmelden. So ist es. Wisst ihr, die Psychologie hat schon herausgefunden, und das ist ja nichts Tiefes, ob ein Neujahrsvorsatz funktioniert oder nicht, hängt mit dem Entscheider zusammen und nicht mit dem Datum, an dem diese Entscheidung gefasst wird. Ob ein Neujahrsvorsatz funktioniert oder nicht, hängt mit dem Entscheider zusammen und nicht mit dem Datum, an dem diese Entscheidung getroffen wird. Und deswegen sprechen wir heute über Neujahrsvorsätze, obwohl es der 23. April ist. Ja? Es fängt weder das Jahr 2023 an, noch das Kirchenjahr. Es ist mitten im Jahr und trotzdem sprechen wir heute über diese Form von Entscheidung, weil es viel mehr mit dem Entscheider zu tun hat, als mit dem Datum, an dem die Entscheidung getroffen wird. Was sind diese Neujahrsvorsätze? Diese Neujahrsvorsätze sind letztendlich Anpassungen, Wendungen, scharfe Kurven in unserem Leben, die wir nehmen müssen. Und heute möchte ich euch anhand von biblischen Beispielen zwei Personen aufzeigen, die genau so eine Wende in ihrem Leben vollziehen mussten. Und diese zwei Personen haben das auf unterschiedliche Arten und Weisen gemacht und da kann man viel daraus lernen, da werden wir heute einsteigen. Ja, seid ihr dabei? Okay, ich weiß, es ist der erste Gottesdienst, ich weiß, wir sind alle müde, aber come on. Da steckt eine Wahrheit drin. Wir werden uns heute die Geschichten von Saul und von David anschauen, Auszüge davon, und werden mal schauen, wie die beiden Personen eine scharfe Kurve in ihrem Leben nehmen mussten und wie das mal gelungen und mal nicht so gut gelungen ist, okay? 1. Samuel Kapitel 13, da werden wir gleich was daraus lesen, ihr könnt es auch gleich hinter mir lesen. Ich möchte euch kurz ein bisschen Kontext geben für die Geschichte, in die wir einsteigen. Zu diesem Zeitpunkt hat das Volk Israel einen Kampf geführt mit dem Volk der Philister. Und sie standen kurz vor der entscheidenden Schlacht in diesem Krieg. Und das Volk Israel hatte so circa, sagt man, 3000 Mann in seiner Armee. 3000 Mann ist deutlich mehr, als wir heute hier in dieser Church haben, aber tatsächlich im Vergleich zu der Armee der Philister gar nicht mal so viel. Die Armee der Philister, sagt man, hat so circa 36.000 Mann gehabt zum gleichen Zeitpunkt. Okay? 3.000 gegen 36.000. Die Hauptperson, um die es geht heute, um Saul, der wurde vom Propheten Samuel beauftragt, auf ihn zu warten, damit gemeinsam dem Herrn ein Opfer gebracht werden kann vor der entscheidenden Schlacht. Also der Chef, der Anführer, hat vom Propheten gehört, warte mal noch, zieh mal noch nicht in den Krieg, ich komme bald zu dir. Wir werden zusammen dem Herrn ein Opfer darbringen und dann wird die Schlacht gut für uns ausgehen. Ab Vers 7 steigen wir ein. Ich glaube, es ist vielleicht gleich hinter mir zu sehen. Da heißt es, Saul war aber noch in Gilgal und das ganze Volk folgte ihm zitternd nach. Das ganze Volk folgte ihm zitternd nach. Kann man sich vorstellen, 36.000 Gegner, wir sind nur 3.000. Die meisten von uns würden wahrscheinlich auch erzittern. Dann wartete er 7 Tage, genau wie Samuel es ihm befohlen hatte. Aber Samuel kam nicht nach Gilgal und das Volk zerstreute sich. Tatsächlich heißt es an einer späteren Stelle, dass zu diesem Zeitpunkt nur noch 600 Mann übrig geblieben waren. 600 gegen 36.000. Vers 9, da heißt es, da sagte Saul, bringt mir ein Brandopfer und ein Dankopfer her. Und er brachte das Brandopfer dar. Seid ihr noch dabei? Er hat auf Samuel gewartet, Samuel kam nicht. Er hat sich dazu entschieden, trotzdem das Opfer einfach alleine darzubringen. Puh, der nächste Vers. Und es geschah, gerade als er das Brandopfer dargebracht hatte, da kam Samuel. Saul ging ihm entgegen, um ihn zu grüßen. Aber Samuel fragte, was hast du getan? Ja, eine rhetorische Frage. Ich glaube, ihm war klar, was passiert war. Er wollte nicht den Inhalt wissen von dem, was gerade passiert ist. Aber er war so verzweifelt und entsetzt, dass er gesagt hat, was hast du nur getan? Und dann heißt es weiter, Saul sagte, als ich sah, dass sich das Volk zerstreut hatte und dass du nicht innerhalb der festgesetzten Tage gekommen warst, und dass sich die Philister aber bei Michmasch schon versammelt hatten, da sagte ich, die Philister werden jetzt über mich herfallen und ich habe den Herrn aber doch noch gar nicht angebetet. Da fühlte ich mich gezwungen und opferte ein Brandopfer. Völlig nachvollziehbar, die allermeisten von uns hätten wahrscheinlich ähnlich gehandelt. Okay, vielleicht doch nur ich, wurde ganz still hier drin. Und Samuel sagte dann zu Saul, du hast töricht gehandelt. Töricht, für diejenigen, die unter 30 sind, das heißt ziemlich dumm. Ja? Du hast das Gebot des Herrn, deines Gottes, nicht gehalten, das er dir geboten hat. Denn, jetzt kommt der entscheidende Satz, denn jetzt hätte der Herr dein Königtum über Israel für immer bestätigt. Boah, was für ein krasser Satz. Der Herr hätte dein Königtum über Israel für immer bestätigt, aber jetzt soll dein Königreich nicht mehr bestehen. Der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen gesucht und der Herr hat ihm befohlen, über sein Volk zu herrschen, weil du nicht gehalten hast, was der Herr dir geboten hat. Die Geschichte von Saul ist eine Geschichte, die wir heute mal so anschauen werden aus dem Blickwinkel, wie man nicht umkehrt, wie man nicht die scharfe Kurve nehmen sollte, okay? Es gibt verschiedene Dinge, die man da lernen kann. Das Erste, was mir auffällt bei dieser Geschichte ist, dass als Saul konfrontiert wird, auf seinen Fehler hingewiesen wird, dann ist seine erste Reaktion Schweigen. Ist dir das aufgefallen? Das Erste, was er tut, ist, er sagt gar nichts. Wisst ihr, ihm wird gesagt, dass er jetzt sein Königreich verliert, aber er schweigt, anstatt Buße zu tun. Nachdem Samuel das hier gesagt hat, wenn ihr euch die nächsten Verse anschaut, ich empfehle euch das mal einfach mal, 1. Samuel Kapitel 13 und die weiteren Kapitel zu lesen, da werdet ihr sehen, dass Saul auf diese Konfrontation überhaupt nicht eingeht. Schweigen ist keine Buße. Schweigen ist keine Umkehr. Nichts zu sagen ist kein scharfes Kurve nehmen. Später in Kapitel 15 wird Saul nochmal für eine andere Sünde auch von Samuel zurechtgewiesen, die er begangen hat. Da bricht er dann sein Schweigen, aber alles, was aus seinem Mund herauskommt, sind Ausreden. Weißt du, Samuel bleibt so hartnäckig und versucht, ihm irgendwie auf seinen Fehler hinzuweisen und ihn irgendwie zu dieser Umkehr zu bringen, zu dieser scharfen Kurve. Und letztendlich, als er ganz hartnäckig dranbleibt, dann überkommt es den Saul und letztendlich gibt er schließlich irgendwie so zögerlich seine Sünde zu. Aber ein zögerliches Eingeständnis von Sünde ist auch keine Buße. Irgendwann, wenn man so x-mal darauf hingewiesen wird, letztendlich zu sagen, okay, Mist, das war echt Blödsinn, den ich da produziert habe, das ist keine Buße, die aus dem Herzen Gottes kommt. Das ist keine Umkehr, das ist keine scharfe Kurve. Das ist irgendwie versuchen, geradeaus weiterzufahren, obwohl doch diese scharfe Kurve gerade dran ist. Letztendlich, als er dann endlich seine Sünde zugibt, wenn man sich die Geschichte von Saul ansieht, dann sieht man, dass er den Samuel um eine ganz schnelle Vergebung bittet. Komm, jetzt habe ich es doch zugegeben, jetzt vergib mir doch. Er sagt zu ihm sogar, komm mit mir vor mein Volk und ehre mich vor meinem Volk, damit ich mein Gesicht nicht verliere. Ich würde das eher einen Versuch von Schadensbegrenzung nennen, als echte Buße. Schadensbegrenzung ist keine echte Buße. Schadensbegrenzung ist keine Wendung, ist keine Anpassung. Später versucht er immer noch, die Verantwortung von sich zu schieben und sagt letztendlich, dass er nur wegen des Drucks der Leute, wegen dem Druck, den sein Volk auf ihn geladen hatte, gesündigt hat. Und man sieht darin auch wieder, er übernimmt keine persönliche Verantwortung. Mir ist es ganz wichtig, dass ihr versteht, dass das Ziel meiner Message heute nicht ist, irgendwie ein schlechtes Bild von Saul oder so zu zeichnen, okay? Überhaupt nicht. Die Bibel sagt über Saul, dass er tapfer und mutig war, okay? Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Es geht nicht irgendwie hier um ein Saul-Bashing. Noch dazu kommt, dass man die Sünden, die Saul begangen hat, die ich jetzt gerade genannt habe, die kann man eigentlich mit den Sünden, die David begangen hat, ja gar nicht vergleichen, ja? Saul hat nicht einfach Ehebruch begangen und dann beschlossen, den Mann der Frau umzubringen. Das hat Saul nie getan. Nach unserer Einteilung von Sünde wäre Saul wahrscheinlich besser dagestanden als David, oder? Wisst ihr, bei Gott gibt es keine Parteilichkeit, bei Gott gibt es keinen Unterschied zwischen Sünde Ja, er geht mit Sünde auf die gleiche Weise um. Man muss von ihr umkehren. Egal, was es ist. Sauls Buße war keine echte Buße. War keine Buße aus dem Herzen Gottes, so wie er sich die wünscht. Er hat die scharfe Kurve nicht genommen, David aber schon. David ist genau derjenige, von dem Samuel hier spricht, als es heißt, dass der Herr sich jemanden ausgesucht hat, der ganz nach seinem Herzen ist. Und das war der größte Wunsch von David, als er schon ein kleiner Junge war, wollte er schon immer nach dem Herzen Gottes sein. Aber wisst ihr, er war nach dem Herzen Gottes und das hat ihn trotzdem nicht davon abgehalten, zu sündigen. Ist schon krass. Das hat ihn trotzdem nicht davon abgehalten, riesengroße Fehler in seinem Leben zu begehen. Trotzdem schauen wir uns jetzt mal an, wie er mit diesen Fehlern umgegangen ist, okay? Ihr kennt wahrscheinlich alle die Geschichte von David. Er hat Ehebruch begangen und direkt nachdem das passiert ist, hat er Buße getan. Und wir schauen uns das mal an, wie er das beschreibt in Psalm 32. Ich glaube, ich habe das gar nicht auf der Folie, aber ist egal. Ihr müsst mir einfach glauben, dass das, was ich vorlese, auch wirklich drinsteht. Ihr könnt es auch selber nachlesen, ja? Come on, danke. Psalm 32, da heißt es: Als ich schwieg, wurden meine Gebeine alt, durch mein Seufzen den ganzen Tag lang. Denn Tag und Nacht war deine Hand schwer auf mir. Meine Lebenskraft verwandelte sich in Dürre des Sommers. Ich lese es nochmal. Als ich schwieg, wurden meine Gebeine alt. Erinnert ihr euch noch an die erste Reaktion, die Saul gezeigt hat, als er konfrontiert wurde? Er schwieg. David sagt hier, als ich schwieg, wurden meine Gebeine alt durch mein Seufzen den ganzen Tag lang. Das war das Schlimmste, was ihm passieren konnte, als er schwieg, als er nichts gesagt hat, als er gar nicht wusste, was er wahrscheinlich sagen sollte. Das war die heftigste Zeit. Das war eine einzige Qual für ihn. Tag und Nacht, heißt es, war die Hand Gottes schwer auf ihm. Aber dann, ab Vers 5, dann heißt es, doch dann bekannte ich dir meine Sünde und meine Missetat habe ich nicht verborgen. Und ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen und du vergabst mir die Schuld meiner Sünde. Boah. Die Buße, die David getan hat, die Umkehr, die scharfe Kurve, die er genommen hat, die kam aus diesem Prozess der Qual, den er auch erlebt hat. Aber es war eine andere Form von Buße und das schauen wir uns jetzt auch an, wie diese echte Buße aussehen kann. Okay? Come on. Ich habe ein paar Thesen aufgestellt, wie echte Buße aussehen kann. Echte Buße. Erstens, kennt keine Ausreden und zeigt nicht mit dem Finger auf andere. Echte Buße, echte Umkehr, die scharfe Kurve nehmen, kennt keine Ausreden und zeigt nicht mit dem Finger auf andere. Wisst ihr, wir kennen uns mit dem Ausreden sehr gut aus. Das ist zutiefst menschlich. In ganz, ganz vielen von uns steckt das ganz tief drin. Schon die ersten Menschen hatten das. Ihr kennt die Geschichte von Adam und Eva. Eva hat zuerst von der Frucht genommen, dann ihrem Mann gegeben, beide haben davon gegessen, beide haben gesündigt, stimmt's? Okay, was war das Nächste? Gott kam in den Garten und Gott sagte was? Er sagte, Adam, wo bist du? Super interessant, ne? Er sagte nicht, Adam und Eva, wo seid ihr? Er sagte, Adam, wo bist du? Anderes Thema, andere Predigt. Mal kurz aufgekratzt und... Adam, wo bist du? Und er konfrontiert Adam mit der Sünde, die Adam getan hat. Und Adams Reaktion ist welche? Adam sagt, Herr, die Frau. Und er bleibt nicht mal dabei. Er sagt, die Frau, die du mir gegeben hast. Ganz schön viel Fingerzeig in dieser Situation, Herr. Ich bin nicht schuld. Ja? Die Frau, die war's. Und du hast mir die Frau gegeben. Okay? Die habe ich mir nicht ausgesucht. Wir kennen uns sehr gut aus darin, Ausreden zu finden, warum wir nicht schuld sind, warum das nicht unser Fehler war. Aber echte Buße kennt keine Ausreden und zeigt nicht mit dem Finger auf andere. Saul hat gesagt, dass es das Volk war, das ihn so unter Druck gesetzt hat. David hat aber gesagt, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Wisst ihr, wir tun das die ganze Zeit mit den Ausreden. Wir sagen immer so Dinge wie, niemand ist perfekt. Oh Bruder, alle haben gesündigt, ja, und verfehlen die Herrlichkeit des Herrn. Ja, wir kennen die perfekten Bibelstellen dafür. Wir haben alle Ausreden. Aber echte Buße kennt keine Ausrede. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht. Das ist ein Zitat von Benjamin Franklin. Der wird wahrscheinlich nicht oft in Kirchen zitiert, aber mir hat das irgendwie gefallen. Er hat gesagt, Wer gut darin ist, sich rauszureden, ist selten gut für irgendetwas anderes. Wer gut darin ist, sich rauszureden, ist selten gut für etwas anderes. Okay. Ich habe euch noch eine Bibelstelle dazu mitgebracht, in Johannes 15, Vers 22. Da sagt Jesus, wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen geredet hätte, dann hätten sie keine Sünde, aber jetzt haben sie keine Entschuldigung, keine Ausrede mehr für ihre Sünde. Boah, wir müssen lernen, da echt Verantwortung zu übernehmen. Und nicht immer nur mit dem Finger auf andere zu zeigen und auf die Umstände und warum das alles so schwer war. Wisst ihr, wir vergleichen so gerne die Geschichten, wem es noch schlimmer geht. Oh, aber Matze, du weißt gar nicht, was in meinem Leben passiert ist. Und hey, ich weiß wirklich nicht, was in deinem Leben passiert ist. Und es mag wirklich sein, dass dir wirklich viele schlimme Dinge widerfahren sind. Aber beim Vergleichen davon, wer es schwerer hat, gewinnt keiner. Okay? Weil sonst komme ich nächste Woche mit irgendeiner Geschichte, du weißt nämlich auch nicht, was in meinem Leben los ist. Das sieht vielleicht rosig von außen aus, weil ich jetzt hier oben stehe und euch anlächle. Aber vielleicht sieht es nicht immer so aus. Und beim Vergleichen gewinnt keiner. Okay? Lasst uns keine Ausreden finden. Okay, zweiter Punkt. Echte Buße. Echte Buße bereut nicht nur, etwas Falsches getan zu haben, sondern wird dieselbe Sünde auch nicht wiederholen, wenn man nochmal die Gelegenheit dazu hat. Ich sage es nochmal. Echte Buße bereut nicht nur, etwas Falsches getan zu haben, sondern wird dieselbe Sünde auch nicht mehr wiederholen, wenn man nochmal die Gelegenheit dazu hat. Die Geschichte von Josef und seinen Brüdern im Alten Testament finde ich so genial dazu. Wisst ihr, Josef wird von seinen Brüdern in die Sklaverei verkauft. Seine Brüder sind neidisch auf ihn und verkaufen ihn in die Sklaverei. Was für eine krasse Geschichte. Und er kommt in ein fremdes Land und er steigt dort durch ein Wunder auf bis in die zweithöchste Position im ganzen Land. Und als seine Brüder dann in ihrem Land Hungersnot erleben und zu ihm kommen, um Lebensmittel zu kaufen, da hätte er die Gelegenheit gehabt, sich zu rächen. Und er hätte wahrscheinlich jeden Grund dazu gehabt, wie schlecht sie ihn behandelt haben. Er hätte jeden Grund dazu gehabt, einfach mal ihn so richtig zu zeigen. Und was er dann tut in dieser Situation ist, er fordert die Brüder auf, den jüngsten Bruder, Benjamin, ihm auszuliefern. Im Grunde, wenn man darüber nachdenkt, gibt er ihnen die Möglichkeit, diese Sünde zu wiederholen, die sie an ihm begangen haben. Sie haben nämlich ihn ausgeliefert. Und jetzt steht er da und sagt, gebt mir Benjamin. Und er fordert sie auf, die Sünde zu wiederholen. Er wollte damit sehen, ob sie inzwischen bereit waren, wirklich umzukehren, echte Buße zu tun. Wichtig ist, wenn man die Geschichte sich anschaut, dass sie bereits zugegeben hatten, dass sie sich geirrt hatten und haben es bereits bereut. Wisst ihr, das schon bereits zu Hause, bevor sie überhaupt zu Josef kamen, heißt es, dass sie bereut haben, was sie getan haben. Das heißt, die Ansicht, die Reue war schon da. Das Gefühl zu sagen, ah, da haben wir wahrscheinlich einen Fehler gemacht, das war schon da. Aber jetzt wird getestet, ob sie überhaupt nochmal bereit dazu wären, das zu wiederholen, um zu schauen, ob die Buße echt ist. Judah ist es dann, einer seiner Brüder, nämlich derselbe Bruder, der damals vorgeschlagen hat, Josef in die Sklaverei zu verkaufen. Der ist es dann, der sich selbst anstelle von dem Bruder Benjamin anbietet. Boah, das ist echte Buße. Er hat beschlossen, die Sünde nicht zu wiederholen. Jemand hat mal gesagt, Reue ist nicht, wenn du weinst, sondern Reue ist, wenn du dich änderst. Reue ist nicht, wenn du weinst. Reue ist, wenn du dich änderst. Die emotionale Reaktion, die wir oft mit Reue benennen, hat oftmals mehr mit Scham zu tun, wenn man sich schämt für das, was man getan hat, als dass man wirklich zeigt, dass man sich ändert und Buße getan hat. Okay? Es gibt eine Frucht der Buße. Das ist mein letzter Punkt hier. Matthäus 3, Vers 8, da sagt Johannes der Täufer, bringt Frucht, die der Buße entspricht. Bringt Frucht, die der Buße entspricht. Wisst ihr, es geht in dem Fall nicht nur darum, dass man nicht die gleichen Dinge wiederholt, die bereits schief liefen, sondern dass man zeigt, dass man Vergebung auch empfangen hat. Und wenn man Vergebung empfangen hat, dann passieren zwei Dinge. Du wirst wieder eine erneute Freude in deinem Leben haben, weil die Scham gebrochen ist von dem, was du falsch gemacht hast. Du wirst eine erneuerte Freude haben in deinem Leben. Freude in der Gegenwart Gottes zu sein. Du kommst nicht mehr und schämst dich und bist dir nicht sicher, ob du überhaupt würdig bist, in der Gegenwart Gottes zu stehen. Das ist übrigens eh keiner. Sondern du kommst voller Freude, weil du weißt, dass dir vergeben worden ist. Das ist das eine. Und das andere, was passiert, ist, dass du eine Leidenschaft dafür hast, anderen auch aufzuzeigen, dass es es wert ist, sich von der Sünde abzuwenden und echte Buße zu tun. Dass du andere auch auf diese scharfe Kurve hinweist, die sie nehmen müssen. Das sind die zwei Dinge, die da passieren. Psalm 51 ist der andere Psalm, den David verwendet, um so ein bisschen das zu verarbeiten, was er falsch gemacht hat und die Buße auszudrücken. Das ist der andere Psalm. Da heißt es ab Vers 12, erschaffe in mir ein reines Herz, o Gott, und gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Schick mich nicht weg aus deiner Nähe und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Dann heißt es, lass mich wieder die Freude erleben, die ich bei meiner Rettung erlebte. Lass mich wieder die Freude erleben. Ich glaube, die allermeisten von uns wissen genau, wovon David hier spricht. Als du dein Leben Jesus gegeben hast und Vergebung zum ersten Mal so richtig erfahren hast in deinem Leben, vielleicht sogar gespürt hast, wie so ein Gewicht von deinen Schultern auf einmal runterkommt, da hast du eine Freude verspürt in deinem Leben, ich garantiere es dir. Wie viele von uns verspüren immer noch diese Freude? Und diese Leidenschaft, auch anderen diesen Weg aufzuzeigen. Das passiert nur, wenn wir in einem Lebensstil von scharfer Kurve leben, wo wir immer bereit sind, auch umzukehren, wenn kleine Sachen falsch laufen, wenn wir immer bereit sind, echte Buße zu tun, dann wirst du schnell merken, dass Freude nicht etwas ist, was mal kommt und mal geht, sondern was du kultivieren kannst, was in deinem dein Leben wirklich bestimmen kann, was nicht abhängig ist von den Umständen, wie es dir gerade geht, was vielleicht gerade passiert ist, sondern was von Gott kommt und was in deinem Herzen lebt und was auch niemand wegnehmen kann. Und gleichzeitig wirst du auch eine Leidenschaft spüren, anderen diesen Weg zu zeigen. Und dann ist es keine christliche Pflicht, anderen von Jesus zu erzählen, sondern es ist das Beste, was du tun kannst. Weil es das Beste ist, was dir passiert wäre und es schon fast unfair wäre, es niemandem anderen zu erzählen. Kleiner Cut zu Jesus. Einer seiner Jünger, Simon Petrus, hat ihn verleugnet. Wir kennen alle die Geschichte. Und nachdem das passiert war, sagt Jesus zu ihm in Lukas Kapitel 22, Simon, Simon, der Satan hat nach dir verlangt, damit er dich wie Weizen sieben kann. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht versage. Und wenn du zu mir umgekehrt bist, dann stärke deine Brüder. Wenn du zu mir umgekehrt bist, dann stärke deine Brüder. Umgekehrt bist, Buße getan. Im Griechischen gibt es zwei Worte dafür, für das Wort Buße. Wir übersetzen das beides mit Buße. Das eine hat in seiner Übersetzung, in der Bedeutung, eher so die Form Änderung deines Denkens. Und das andere hat eher so die Ausrichtung Änderung deines Verhaltens. Das ist das, was hier vorkommt. Wenn du dein Verhalten geändert hast, dann stärke deine Brüder. Dann ist es dein Job, andere darauf hinzuweisen, wie sie die scharfe Kurve nehmen können. Änderung des Denkens, Änderung des Verhaltens. Wir brauchen beides. Okay? Immer nur hart zu versuchen, dein Verhalten zu ändern und anzupassen, ist nur die Hälfte. Du musst lernen, anders zu denken, dein Denken von Gott erneuern zu lassen. Römer 12, Vers 2. Aus dieser Erneuerung deines Denkens fließt automatisch auch eine Änderung deines Verhaltens. Ich bin davon echt überzeugt, dass der Herr möchte, dass wir in so einem Lebensstil der scharfen Kurve leben. Und bereit sind, wenn wir so ein bisschen vom Weg abgekommen sind, scharfe Kurve zurück auf den Weg zu nehmen. Und ich habe vorhin schon gesagt, ob diese scharfe Kurve funktioniert oder nicht, die hängt eher mit dir als Entscheider zusammen, als mit dem Datum, wann du die Entscheidung triffst. Und deswegen hast du heute die Gelegenheit dazu, weil das Datum ist egal. Und heute nehmen wir einfach den 23.04. Wir haben in unserer Gemeinde einen Neujahrsvorsatz gefasst. Okay. Wollt ihr den hören?
Ja.
Okay. Unser Neujahrsvorsatz ist der folgende. Unsere höchste Priorität ist es, mit ihm zu sein und ihn wirklich zu kennen. Das ist alles. Hört sich nicht besonders tief oder neu an? Ich sag's nochmal. Unsere höchste Priorität ist es, mit ihm zu sein und ihn wirklich zu kennen. Nicht nur Dinge über ihn zu kennen, sondern ihn wirklich zu kennen. Das ist ein Unterschied. Du kannst Theologie studieren und wirklich viel über Gott wissen. Das bedeutet aber nicht, dass du ihn kennst. Das ist ein großer Unterschied. Weißt du, dieses Abkommen vom Weg, wo man dann die scharfe Kurve nehmen muss, dieses Abkommen vom Weg, den Gott für dich gemacht hat, das passiert nicht einfach so, okay? Das ist in der Regel nicht was, wo du einfach morgens aufwachst und sagst, so, heute gehe ich mal richtig von diesem Weg weg, okay? Das Abkommen vom Weg, das passiert in ganz kleinen Schritten. Das fängt damit an, wenn du aufhörst, mit ihm zu sein, mit ihm Zeit zu verbringen. Wenn du aufhörst, das zu deiner höchsten Priorität zu machen. Ja? Und ich denke, die allermeisten von uns werden kennen, was ich damit meine. Wenn wir aufhören damit, ihn ständig besser kennenzulernen, du wirst eh nie ankommen, du wirst ihn eh nie ganz fassen können bis zum Ende deines Lebens, aber es ist es wert, ihn immer besser kennenzulernen. Wenn du damit aufhörst, damit fängt es an. Ja, und das fühlt sich vielleicht nicht gleich mega sündig an oder so. Ja? Also nehmen wir mal an, du hast als dein Neujahrsvorsatz gefasst, dass du jeden Morgen eine halbe Stunde mit Jesus verbringen möchtest, bevor du auf die Arbeit gehst. Wunderbar, preis den Herrn. Wenn du jetzt mal einen Morgen aussetzt, ist das ja nicht gleich die tiefste Sünde überhaupt und man fühlt sich gleich völlig schlecht, oder? Aber es fängt damit an, wenn man aufhört, mit ihm zu sein und dir auf einmal auffällt nach 2 Wochen, ups, ich habe überhaupt noch gar nicht in der Bibel gelesen, ich habe noch überhaupt keine Zeit mit ihm verbracht, ich habe ihn überhaupt nicht mehr geliebt, so wie er es verdient, geliebt zu werden, dann fängt es an, wenn man davon abkommt, okay? In 2. Korinther 3, Vers 18, da heißt es, wir alle aber, die wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel betrachten, werden in dasselbe Bild verwandelt. So genial. Wir alle, die wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel betrachten, werden in dasselbe Bild verwandelt. Okay? Du bist im Ebenbild Gottes geschaffen. Jeder Mensch ist so geschaffen. Jeder von uns trägt individuell und wir gemeinsam das Bild Gottes. Aber natürlich ist es so, dass durch die Sünde vieles verdreht worden ist. Aber wenn du jetzt mit ihm bist, mit ihm Zeit verbringst und wie mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit anschaust, so beschreibt die Bibel das, dann ist es wie so ein Spiegel, den du anguckst. Und in dem Moment wirst du verwandelt mehr und mehr zurück in dieses Ebenbild, in dem du sowieso schon geschaffen bist, wie er dich sowieso schon erdacht hat. Die Band darf mal wieder mit auf die Bühne kommen, wenn sie das hier hören. Weißt du, wenn du willst, yes, come on. Wenn du willst, dass dein Neujahrsvorsatz funktioniert, dann musst du eine neue Gewohnheit entwickeln in deinem Leben. Und die Gewohnheit heißt, bleibe bei ihm. Okay? Super simpel, super easy. Dieser Vers, den ich gerade vorgelesen habe, da heißt es, dass wir ihn betrachten, okay? Die Herrlichkeit betrachten. Betrachten ist ein Wort, das nicht nur irgendwie so ein kurzes Anschauen beschreibt. Ja? Betrachten ist nicht einmal, habe ich schon gesehen, sondern betrachten ist ein fortlaufender Prozess. Ja? Ich bin jetzt nicht so ein Freund von supermoderner Kunst. Ich check's einfach nicht. Aber wenn ich in der Pinakothek der Moderne bin, ja, und ich sehe dann da irgendwie so eine Leinwand, die ist einfach nur gelb und sonst nichts drauf. Und ich sehe die Leute davor stehen. Eine halbe Stunde. Ich gucke die dann an, denke mir, was macht ihr hier? Ja? Und die betrachten dieses Kunstwerk. Ich weiß zwar nicht, was sie darin sehen genau, aber sie betrachten das. Ja? Ich schaue es kurz an und gehe dann weiter. Das ist ein Unterschied. Betrachten ist ein fortlaufender Prozess. Das heißt, wenn du in dieses Ebenbild verwandelt werden willst, wenn du diesen Lebensstil von scharfer Kurve leben willst, dann musst du bei ihm bleiben, um ihn zu betrachten und nicht ihn immer nur kurz anblicken. Weißt du, wenn du sonntags herkommst in die Chapel, dann hast du eine mega geniale Möglichkeit. Du hast eine geniale Worship-Band, super Musik, coole Atmosphäre, Hammer Leute um dich rum, die auch Jesus lieben und für ihn brennen. Aber die meisten von uns schauen ihn nur kurz an. Wir treten so kurz in die Gegenwart Gottes rein, bis wir vielleicht irgendwie ihn wahrnehmen, ihn spüren und sofort treten wir wieder raus und dann nennen wir das einen erfolgreichen Gottesdienst. Aber Gott wünscht sich, dass wir ihn betrachten und bei ihm bleiben. Denn wie willst du verwandelt werden in dieses Ebenbild, wenn du nur kurz reingehst, mal kurz guckst und wieder gehst? Jakobus 1 sagt, es ist wie wenn du dein Bild im Spiegel betrachtest, weggehst und sofort vergisst, wie du ausgesehen hast. Weil du nur kurz guckst und wieder gehst. Es macht nichts mit dir. Es fühlt sich vielleicht gut an für die Seele. Vielleicht hast du sogar körperlich was gespürt. Aber es ist was anderes, bei ihm zu sein und zu bleiben. Und für jeden sieht es anders aus. Ich verstehe schon, dass wenn du eine Mama bist von einem kleinen Kind oder ein Papa und das kleine Kind zieht die ganze Zeit an dir, dann wird es anders aussehen, bei ihm zu bleiben, als für jemanden, der einfach ganz viel Zeit hat und einfach die Musik andreht und niemand was von ihm will. Gott weiß das aber auch. Und Gott sieht auch deine Situation. Und es geht nicht um eine Zeit. Es geht nicht darum, dir ein schlechtes Gewissen heute zu machen, dass du halt noch nicht dein Neujahrsvorsatz von einer halben Stunde erfüllt hast oder was auch immer. Es geht darum, dich zu inspirieren, ihn nicht nur anzuschauen, sondern ihn zu betrachten und bei ihm zu sein und ihn mitzunehmen, daraus. Wenn du nämlich diese Tür wieder verlässt, kannst du ihn immer noch betrachten. Denn du bist nicht abhängig von diesen Umständen, von dieser genialen Atmosphäre. Das ist zwar wunderschön, aber du bist davon nicht abhängig. Sondern du darfst morgen am Montag genauso ihn betrachten, da wo du bist, auf deiner Arbeitsstelle, zu Hause. Du darfst ihn betrachten, du darfst jederzeit vor ihn kommen, du brauchst die Musik nicht mal dazu. Das Problem dabei ist, wenn wir uns so abhängig machen von dieser Atmosphäre, ist, dass wir den nächsten Sonntag brauchen. Oh, ich bin so leer, oh, ich brauche dringend wieder den nächsten Sonntag. Hast du ihn diese Woche denn überhaupt nicht betrachtet? Ich wünsche mir, dass wir das als Herausforderung sehen heute, uns ihm zuzuwenden und ihn zu betrachten. Weißt du, Buße, Umkehr, scharfe Kurve ist nicht nur, sich von etwas wegzudrehen, was falsch läuft. In dem Wort Buße steckt nicht drin ein Wegdrehen, sondern ein Zuwenden zu etwas anderem. Es ist nicht ein Wegdrehen, sondern ein Hindrehen auf ihn. Okay? Und ich wünsche mir, dass, wenn wir jetzt in das nächste Lied einsteigen, du dir mal Gedanken machst darüber, ob es etwas gibt, was der Herr dich auffordert, heute loszuwerden. Wo er dich auffordert, eine scharfe Kurve zu nehmen. Wo er deinem Herzen brennt und sagt, hey, ich wünsche mir, dass du das loslässt, was dich die ganze Zeit davon abhält, in meiner Gegenwart zu bleiben. Vielleicht ist es etwas, was du falsch gemacht hast, wofür du dich schämst. Vielleicht ist es etwas, wo du echte Buße tun musst, so wie David es in der Bibel beschrieben hat. Vielleicht ist es etwas, wo du merkst, ich habe meinen Vorsatz nicht eingehalten und ich brauche Gnade, aber ich wünsche mir, das nicht gesetzlich und religiös zu machen, sondern einfach ihn zu betrachten und bei ihm zu bleiben, solange ich kann, um zu wissen, dass ich in dieses Ebenbild verwandelt werde, mehr und mehr. Du darfst wissen, dass du jedes Mal, wenn du in Gottes Gegenwart warst und raustrittst, mehr aussiehst wie er. Ist das nicht genial? Wow. Jetzt hast du gleich die Möglichkeit dazu und ich lade euch alle mal ein, aufzustehen. Während dem nächsten Lied wünsche ich mir mal, dass ihr mal die Augen geschlossen haltet. Wenn du den Text nicht kennst, dann brauchst du es auch gar nicht unbedingt mitsingen. Wenn du ihn auswendig kennst, dann singst du mit. Aber ich wünsche mir, dass du mal die Augen geschlossen hältst. Nicht, weil man da Gott irgendwie besser sehen kann, sondern weil man da weniger abgelenkt ist. Und ich wünsche mir, dass du einfach mal Gott betrachtest. Und wenn du heute zum ersten Mal da bist und du hast keine Ahnung, wovon ich da rede, was ich damit meine, dann darfst du einfach dir vorstellen, als würde Jesus leibhaftig vor dir stehen. Leibhaftig, als würde er als Mensch vor dir stehen, so wie er auf dieser Erde mal gewandelt ist. Und als würde er dich einfach anblicken, egal wie du ihn dir gerade vorstellst. Ja, ich male dir jetzt kein Bild vor, wie er ausgesehen hat, wir wissen es alle nicht genau. Aber du darfst dir vorstellen, als würde er vor dir stehen und dich anblicken. Als würde er dich anschauen und du, während du ihn jetzt anschaust und in sein Gesicht blickst, darfst du wissen, dass du mehr und mehr verwandelt wirst in dieses Ebenbild, dass du am Ende mehr und mehr so bist, wie er ist. Dass es kein harter Kampf mehr ist, geduldiger zu sein oder was auch immer es ist, womit du kämpfst, sondern dass du die Geduld empfangen darfst, die er trägt, die er ist. Oder den Frieden oder die Furchtlosigkeit oder was auch immer es ist, was du brauchst. Blick einfach auf ihn. Und während jetzt die Band das nächste Lied spielt, wünsche ich mir, dass du ihm das zusprichst, was jetzt auf deinem Herzen ist. Sei es eine Umkehr, dass du etwas loslässt, dass du um Vergebung bittest, dass du dir eine Veränderung wünschst, dass du ihm zusprichst, dass es dir leid tut, dass du ihn immer nur besucht hast und mal angeschaut hast, aber nicht betrachtet hast, nicht bei ihm geblieben bist, sondern es in deinem Leben erlaubt hast, kleine Schritte von ihm wegzugehen, die am Ende aber sehr gefährliche Schritte sein können, weil du dich an einem Punkt wiederfindest, wo du gar nie hin wolltest. Keiner wacht morgens auf, David ist auch nicht morgens aufgewacht und hat gesagt, heute beschließe ich, Ehebruch zu begehen. So fängt es nicht an, sondern es fängt an ganz kleinen anderen Schritten an. Und ich wünsche mir, dass wir jetzt schon diesen Lebensstil eintreten können von konstanter Kurve. Immer wieder hin zu ihm, immer wieder hin zu ihm. Und es bloß nicht zulassen, dass Scham, Schuld, Furcht oder sonst was uns davon abhält. Betrachte ihn jetzt in diesem Moment und sprich ihm zu, was er dir aufs Herz legt.